In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest, heute am 20. September 2018, zusammengestellt bei Radio Dreieckland Freiburg, 102,3 MHz durch Konrad. Zunächst zum Themenüberblick. Die Bahnkrise ist auch eine Stuttgart 21-Krise. Aus dem dramatischen internen Brandbrief des Bahnchefs Richard Lutz vom 7. September geht hervor, der Konzern Deutsche Bahn AG befindet sich in einer tiefen Krise. Rekordhoch bei den Bahnschulden, rekordtief beim Image bei den Fahrgästen. Bernhard Knierim von Bahn für alle im Gespräch bei Radio Dreieckland. Frankreich, antifaschistische Kundgebungen. Am Freitag sind in Frankreich zwei rechtsradikale Skinheads zu 7 und 11 Jahren Haft verurteilt worden. Sie hatten am Jahre 2013 Antifaschisten angegriffen und dabei den linken Aktivisten Clément Méric getötet. In Reaktion auf den Urteilsspruch gab es antifaschistische Demonstrationen in Frankreich. Auch in Straßburg gingen am Samstagmorgen Menschen auf die Straße. Mathieu war für Radio Dreieckland vor Ort und hat Auszüge von den Redebeiträgen aufgezeichnet und übersetzt. Auch für Bürgerjournalismus gilt die Medienfreiheit. Die Gesellschaft für Freiheitsrechte, GFF, hat am Anfang der Woche eine Stellungnahme zum laufenden Verfahren rund um das Verbot der Internetplattform in den Media links unten veröffentlicht. Der angesetzte Verhandlungstermin Mitte Januar vor dem Bundesverwaltungsgericht wurde derweil abgesetzt. Radio Dreieckland sprach mit David Werdermann, der für die Gesellschaft für Freiheitsrechte an der Stellungnahme gearbeitet hatte und über die Kritik am Verbot. Nun zu den Nachrichten. BUND im Sonderweg bei Stuttgart 21. Das Aktionsbündnis gegen Stuttgart 21 kritisiert den BUND scharf wegen seiner Vorschläge zu Stuttgart 21. Bereits 2014 habe, laut Aktionsbündnis, der BUND das Aktionsbündnis im Gefolge der Volksabstimmung verlassen und sich neu positioniert. Die BUND-Landesvorsitzende Brigitte Dahlbender und der Regionalgeschäftsführer Gerhard Pfeiffer erklärten nun aktuell in einem Interview gegenüber der Stuttgarter Zeitung: Wir brauchen einen leistungsfähigen Bahnknoten. Das Aktionsbündnis zählt einige Punkte auf, die der BUND nun zu akzeptieren scheint. Tunnelbau und Schienenverkehr im Anhydrit mit Dauerstöranfälligkeit, fehlender Brandschutz, erhöhtes Risiko von Überflutungen, Terrorrisiken und weitere klimabelastender Betonverbrauch. Auch soll nur ein Teil der oberirdischen Gleise erhalten werden. Der BUND schlage weitere Tunnel nördlich des Hauptbahnhofs vor. Das ist die sogenannte P-Option. Weiter ist die Bebauung des frei werdenden Gleisvorfeldes mit klimatischen Folgen für die Stadt nun kein Problem mehr. Eher anfreunden kann sich das Aktionsbündnis mit Aussagen des BUNDs, dass die Gäubahnstrecke erhalten bleiben soll und der umstrittene Tiefbahnhof am Flughafen zu streichen sei. Für das Aktionsbündnis sind das jedoch zu wenig gute Punkte im Vergleich mit den aufgegebenen Punkten. Würde der Bahn aber eine geschichtswahrende eigene Positionsveränderung erlauben. Freiburger AfD-Bundestagsabgeordneter verliert Beamtenstatus. Der AfD-Bundestagsabgeordnete Thomas Seitz hat nach einem Beschluss des Richterdienstgerichtes seinen Beamtenstatus verloren. Der Freiburger Jurist hatte auf Facebook und seiner Homepage in Wahlkämpfen zwischen 2015 und 2017 unter anderem rassistische Begriffe gepostet und von der Gesinnungsjustiz gesprochen, was laut dem baden-württembergischen Justizministerium die Vorschriften zum Beamtenstatus verletze. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Seitz hat nun noch einen Monat Zeit, Berufung einzulegen, wie das Gericht in Karlsruhe mitteilte. Seitz, der bis zu seiner Bundestagswahl 2017 als Staatsanwalt in Freiburg arbeitete, würde durch dieses Urteil seine Pensionsansprüche verlieren. Kritische AktionärInnen kritisieren Heckler & Koch. Die Firma Heckler & Koch produziert Kleinwaffen wie das Sturmgewehr G36. Verkauft werden diese Waffen an Armeen weltweit. Mit Genehmigung der Bundesregierung auch an kriegsführende Staaten und in Krisengebiete. Weltweit sterben täglich Menschen durch den Einsatz von Waffen der Firma Heckler & Koch, die durch eine Weiterauslegung der Gesetze exportiert wurden. Die kritischen AktionärInnen Heckler & Koch bestehen aus Friedensaktivisten, gegründeten sich im Februar 2018 offiziell in Freiburg. Durch Kauf von Aktien erlangten sie ein Frage- und Stimmrecht auf der Jahreshauptversammlung, welche am 21. September 2018 im Badhaus in Rottweil stattfindet. Einige der Forderungen: Stopp von Altaufträgen bei neuen Krisengebieten, umfassende Offenlegung der Besitzverhältnisse der Heckler & Koch AG, Zulassung der Presse bei den Jahreshauptversammlungen, Umstellung der Waffenproduktion auf eine nachhaltige zivile Fertigung. Ja, und ich bin da, das heißt glücklicherweise bin ich da, weil ich hatte ein kleines Problem mit der Bahn. Und kleines Problem mit der Bahn ist gut. Das heißt, mein Kollege bzw. mein Gesprächspartner hat auch ein kleines Problem, weil er jetzt eine Bahn später nehmen muss. Und ich bin verbunden mit Bahn für alle. Und Bernhard Knierim, erstmal herzlich gegrüßt.
Ja, hallo, guten Tag.
Ja, wir sind eigentlich gerade richtig beim Thema Bahnverspätung und woran das Ganze liegt, dass die Bahn immer wieder Verspätung hat. Die Bahn hat ja genügend Geld, unter anderem für Stuttgart 21. Da sind auch alle inzwischen dagegen, aber es wird ganz einfach weitergebaut. Und ich bin so richtig außer Atem, dass ich hier einfach in die Moderation, in die Anmoderation hineinhopple. Erstmal Bahn für alle. Was steckt da dahinter? Das heißt, dass es eigentlich unsere Bahn ist, die wir da benutzen.
Genau, also Bahn für alle jetzt als Organisation ist ein Netzwerk aus über 20 Organisationen und wir haben uns damals gegründet im Kampf gegen den Börsengang der Bahn. Das war ja mal der große Plan von Hartmut Medorn, die Deutsche Bahn an die Börse zu bringen oder Teile davon, was zum Glück gescheitert ist, auch durch unser Zutun, das schreiben wir uns schon auf die Fahnen. Und seitdem setzen wir uns aber weiter für eine bessere Bahn in öffentlicher Hand ein, denn mit der Absage des Börsengangs ist ja mitnichten alles gut bei der Bahn, wie Sie ja schon angesprochen haben.
Richtig, das heißt, ich bin heute mal wieder zu spät gekommen oder andersrum ausgedrückt, auf der kurzen Strecke zwischen Basel und Freiburg bleiben immer wieder die Züge liegen, weil da nicht entsprechend repariert wird und dann gibt es dann irgendwelche Gründe, bla bla bla. Wer Bahn fährt, der kennt diese Gründe alle, die da angeführt werden. Ja, auf der anderen Seite, ich habe es vor kurzem gelesen, dass eben hier in Stuttgart 21 Halbzeit ist, sprich irgendwie scheinen die Hälfte der Tunnel gebohrt zu sein oder sowas in der Richtung. Und inzwischen sind auch alle dagegen, das heißt, wir würden sie nie wieder bauen, aber es wird ganz einfach weitergebaut und entsprechend Geld verbuttelt. Wie viel wird denn da verbuttelt?
Na, insgesamt werden es sehr wahrscheinlich über 10 Milliarden sein. Also selbst die Bahn geht inzwischen offiziell von 8,6 Milliarden aus und die Prognosen haben erfahrungsgemäß noch nie gestimmt. Das heißt, die sind immer ein paar Milliarden drunter und ein seriöserer Gutachter, der Herr Viereck aus München, hat schon vor einer ganzen Weile knapp 10 Milliarden berechnet und noch zusätzliche Risiken, die da noch gar nicht drin sind. Also es kann gut auch noch sehr viel mehr werden. Und wenn man jetzt bedenkt, 10 Milliarden, was man da sonst bei der Bahn machen könnte, an Instandsetzungsarbeiten, am Kauf von neuen Züge, damit man genug Reserven hat und so weiter. Ausbau von Strecken, die dringend notwendig wären. Also da gäbe es ganz, ganz viele Projekte, viele sehr sinnvolle Projekte, die man dort machen könnte. Denn das Geld, was in Stuttgart verbuddelt wird, muss man ja dazu sagen, ist ja wirklich völlig sinnloses Geld. Denn man baut einen Bahnhof, der schlechter ist als der bestehende Bahnhof. Also ja, kann man nicht mal sagen, dass das Geld zumindest irgendwie was Gutes macht, sondern es macht letztlich auch noch was Schlechtes. Deswegen in jeder Hinsicht ein schlechtes Projekt, leider.
Ich bin ja immer wieder mit einem Parkschützer in Verbindung und kriege da Informationen. Haben Sie auch Informationen, das heißt mal aus einem anderen Blickwinkel heraus, zum Thema Stuttgart 21, was ist da bisher los ist? Kann man da noch was retten an dem ganzen Projekt oder was besser machen? Oder muss man tatsächlich sagen, wir sind auf dem Gleis, wir sind losgefahren und wir versuchen jetzt auf Teufel komm raus, egal was für ein Hindernis wir im Wege haben, den nächsten Bahnhof zumindest zu erreichen?
Nein, auf keinen Fall. Das ist ja so ein bisschen die Begründung der Landesregierung, dass sie sagen, jetzt müssen wir halt durch, aber so ist es nicht. Natürlich wäre es sehr viel besser gewesen, das Projekt rechtzeitig zu stoppen und man hätte das machen können, denn man wusste auch damals schon, wo die Probleme liegen. Aber gut, jetzt sind wir in der Situation, in der wir sind, aber auch jetzt ist es absolut sinnvoll, das Projekt zu stoppen. Selbst wenn es fertig ist, ist es sinnvoll, das zu stoppen, weil der bestehende Bahnhof, wie ich schon gesagt hatte, besser ist als der neue Tiefbahnhof. Also Stichwort Kapazität. Der bestehende Bahnhof könnte noch ausgebaut werden, hat schon jetzt eine deutlich höhere Kapazität als das, was dort als Tiefbahnhof gebaut wird. Das ist also also für den zukünftig wachsenden Bahnverkehr, wie wir den alle wollen, mit Blick auf Klima und Umwelt, ist er überhaupt nicht ausreichend, kann aber dann, weil er unter der Erde ist, nicht ausgebaut werden. Und ganz viele Fragen zum Thema Sicherheit, Brandschutz und so weiter sind auch noch völlig ungeklärt. Also es gibt ganz große Themen, die bei Stuttgart 21 bleiben. Deswegen ist ein Stopp erstens zu jeder Zeit sinnvoll, so wie man den schnellen Brüter in Kalkar auch fertig gebaut hat und dann gesagt hat, ja, es macht einfach technologisch keinen Sinn, was wir hier gemacht haben, müssen wir stoppen, obwohl so viel Geld reingegangen ist. Und der andere Punkt ist, dass die Stuttgarter, also die Bewegung gegen Stuttgart 21 ist nach wie vor sehr, sehr aktiv und sehr umtriebig und die haben sogar ein Konzept geschrieben, das heißt Umstieg 21, wie man die bestehenden Bauleistungen sogar heute sinnvoll umnutzen könnte. Also zum Beispiel diese Neckarbrücke, die dafür gebaut wird, die gerade mittendrin ist, die könnte man eben dann für andere Linien tatsächlich als Kapazitätserweiterung im Stuttgarter Netz nutzen. Und so haben sie sich über die Tunnel Gedanken gemacht. Die bestehende Baugrube könnte für Parkflächen genutzt werden und so weiter. Also es gibt da viele gute Ideen und ja, eigentlich wäre es dringend notwendig, sich darüber jetzt ganz konkret Gedanken zu machen und das endlich ja auch offiziell zu prüfen.
Der Bahnchef hat vor kurzem so einen Brandbrief rumgeschickt nach dem Motto, uns geht's verdammt, verdammt schlecht. Sie haben daraufhin reagiert, Ansehen unten, Zuschüsse am höchsten und so weiter und so weiter. Verspätungen 70 oder noch mehr Prozent der Züge. Was könnten wir denn einsparen, wenn man jetzt zum Beispiel umlenken würde und wie verhält sich das Ganze in Relation zum Gesamtproblem, sprich den Schulden, die Bahn hat?
Also das ist durchaus ein relevanter Faktor. Also die Bahn hat als eines ihrer Probleme inzwischen fast 20 Milliarden Euro Schulden. Das ist eine ganze Menge. Ist an der Grenze zu dem, wo Ratingagenturen sagen, das ist dann schon eine Überschuldung, das ist dann ungesund für das Unternehmen. Und Stuttgart 21 würde selbst beim jetzigen Umstieg noch 5 Milliarden Euro einsparen. Das heißt, ja, da ist schon mal, hat man eine Relation, da geht es schon mal um ein Viertel von dem, was Schulden sind. Und Stuttgart 21 ist natürlich nicht der einzige Faktor. Das ist die sinnvollste Sofortmaßnahme, um der Bahn zu helfen. Aber es gibt auch noch andere Punkte, zum Beispiel diese ganzen Auslandsengagements der Bahn, die müssten auf jeden Fall auf den Prüfstand. Denn es nutzt dem Bahnverkehr ganz offensichtlich nichts, dass die Bahn Luftfracht und Seefracht in der ganzen Welt macht. Und da kann man auch überlegen, also durch die Aufkäufe von solchen Unternehmen sind auch die Schulden entstanden. Und da muss man realistisch überlegen, wo es Sinn macht, solche Teile auch wieder abzustoßen und dadurch das wieder zu Geld zu machen, weil die Bahn damit sowieso keine guten Gewinne einfährt. Also es ist nicht mehr wirtschaftlich sinnvoll für sie.
Habe ich das jetzt richtig verstanden? Die kauft im Ausland irgendwelche Unternehmen auf und die machen auch im Ausland Schulden bzw. Miese?
Na, miese machen sie nicht, aber sie machen nur relativ geringe Gewinne und im Vergleich zu dem, was die Bahn an Kapitalkosten hat, also die musste, um diese Unternehmen aufzukaufen, viele Milliarden Schulden aufnehmen. Das ist dieser Schuldenberg von den 20 Milliarden zu einem ganz großen Teil. Und dafür machen sie zu wenig Gewinne. Also letztlich refinanzieren sich diese zugekauften Unternehmen nicht wirklich. Und ja, sie nutzen auch dem Bahnverkehr nichts. Sonst würde ich nicht fordern, dass sie was zur Refinanzierung beitragen sollen. Aber sie haben eben mit Bahnverkehr im Inland, dem eigentlichen Kerngeschäft, nichts zu tun. Und dazu kommt, dass eben das Management sich dann um ganz andere Fragen kümmert. Die kümmern sich dann eben um Häfen in Shanghai für die Seefracht von Schenker. Also das ist dieses Tochterunternehmen der Bahn. Und stattdessen müssten sie eher gucken, wie sie wirklich die Probleme im Inland, eben mit den verspäteten Zügen, den vielen, vielen ausfallenden Zügen, wie sie das in den Griff kriegen. Aber das ist eben inzwischen für die Deutsche Bahn AG, die ja schon Deutsche Bahn Bahn auf ihre Bahnleistungen draufschreibt, für die ist das nur noch einer von vielen Bereichen und offensichtlich in den letzten Jahren ist es nicht gelungen, diesen Bereich wirklich gut hinzukriegen. Aber darum müsste es gehen für ein Unternehmen Deutsche Bahn.
Das heißt, mit der Bahn muss es wieder aufwärts gehen, wenn Stuttgart 21 in vernünftige Bahnen gelenkt wird. Und Bernhard Knierim hat hier gesagt, hier, man könnte 5 Milliarden Euro sparen, zumindest im jetzigen Zeitpunkt, falls man das Projekt noch stoppen und entsprechend umlenken würde.
Ja, genau.
Dann danke ich mal für dieses Gespräch. Merci.
Il y a eu du 4 au 14 septembre le procès des assassins de Clément Méric, un jeune de 18 ans qui s'est fait tuer le 5 juin 2013 par des fascistes. Les fascistes, il y a des groupes d'extrême droite, Troisième Voie et les jeunesses nationalistes révolutionnaires. Deux de ces assassins ont pris respectivement 11 ans et 7 ans de prison ferme. Pendant toute la durée du procès, donc du 4 au 14, Le Comité pour Clément a Paris organisé des événements sous le mot d'ordre.
Vom 4. bis zum 14. September gab es den Prozess gegen die Mörder von Clément Méric, ein 18-jähriger Jugendlicher, der am 5. Juni 2013 von Faschisten getötet wurde. Zwei seiner Mörder wurden jeweils zu 11 und 7 Jahren Haft verurteilt. Über die gesamte Dauer des Prozesses hat das Komitee Pour Clément Ereignisse organisiert unter dem Motto »Die extreme Rechte tötet, machen wir ihr einen Prozess«. Die extreme Rechte tötet in Frankreich, in Griechenland, in Deutschland, an unseren Grenzen. Clémence Mörder, das sind Esteban Morillo, der 11 Jahre Haft bekommen hat, und Samuel Dufour, der 7 Jahre Haft bekommen hat. Wir freuen uns, dass sie nun sitzen müssen und ihre gewalttätigen und kriminellen Aktivitäten nicht fortsetzen. Jedoch gibt es weiterhin viele Faschisten auf freiem Fuß, die ihre Aktivitäten gegen Migrantinnen und Migranten fortsetzen, gegen LGBT-Personen, gegen die soziale Bewegung, gegen Muslime und Juden auch. Gegen alle Minderheiten und Menschen, die ihnen nicht gefallen, was im Endeffekt sehr viele sind. Es ist ein Zufall des Kalenders, dass es am 5. September in Lyon ebenfalls einen Prozess gegen 5 junge Faschisten gab. Sie haben 2 jungen Minderjährigen im Rücken erstochen, die auf dem Boden lagen. In diesem Fall wurde der Anklagepunkt des versuchten Mordes leider nicht beibehalten. Die Faschisten bekannten sich offen zu Franco, Hitler und Mussolini. Wir haben zurzeit auch die Verhaftung von 7 Personen, die im Kommando verwickelt waren, das die Studierenden von der besetzten Universität Montpellier verjagt hat. Dieses Kommando wurde von dem Rektor der Rechtsfakultät dazu beauftragt. Der Rektor sitzt selber in Untersuchungshaft, ebenso wie ein Professor und seine Frau. Soweit zu den aktuellen Prozessen gegen die extreme Rechte in Frankreich. Es gab dieses Jahr auch die AfO, eine Gruppe Faschisten, die den Bürgerkrieg gegen Muslime organisieren wollte, gegen Flüchtlinge. Sie planten Anschläge unter anderem gegen Moscheen. In Griechenland haben wir die traurigerweise berühmte Ermordung von Pavlos Fissas, einem antifaschistischen Rapper, der von den Nazis der Goldenen Morgenröte niedergemetzelt wurde. Dazu muss man wissen, dass die Goldene Morgenröte bei den Wahlen 2012 auf 7% gekommen ist. Sie haben dadurch viel Vertrauen gewonnen, genug, um landesweit 70 Zentren zu öffnen. Bastion Social, den es hier im Esplanade-Viertel gibt, inspiriert sich von den Methoden der Goldenen Morgenröte und des italienischen Casa Pound. Nachdem diese Leute Räume öffnen, dienen diese Räume als Rückzugsort für das, was sie selber Sturmabteilungen nennen. Diese Sturmabteilungen sind für mehrere Morde verantwortlich. Im selben Jahr, in dem Clément ermordet wurde, ist auch ein Pakistaner von griechischen Faschos ermordet worden. Die griechische Justiz ist weniger lasch als die französische, wenn es um Nazi-Ideen geht. Beide Mörder bekamen lebenslänglich. Rechtsextreme Angriffe, Anschläge und Terrorismus gibt es regelmäßig. 2011 hatte Anders Breivik in Schweden dieselben Ideen gegen Muslime und Flüchtlinge. 77 Tote beim Massenmord durch Anders Breivik, auf den sich die Aktivisten von Bastion Social beziehen. In Deutschland gibt es seit der Wiedervereinigung jährlich 7 Morde durch die extreme Rechte, meistens Flüchtlinge und Menschen aus Randgruppen. Ich glaube, es weckt schmerzhafte Erinnerungen, wenn in Deutschland Flüchtlinge und Randgruppen angegriffen werden. Auch in Italien gibt es, besonders seit der Wahl von Matteo Salvini in die Regierung, verstärkt Angriffe gegen Flüchtlinge. Wir sehen leider überall in Europa den Aufstieg der extremen Rechten. Und auf der anderen Seite des Atlantiks auch. Trump wurde gewählt. Das gibt unseren örtlichen Faschisten Vertrauen. Denn ob Trump in den USA, Salvini in Italien, Kurz in Österreich oder gar in Deutschland und Frankreich die gesamte Gesetzgebung gegen Einwanderer, es stärkt die Scheißideologie der Faschisten. Sie sehen sich bestärkt in ihren Ideen, gewinnen an Vertrauen und trauen sich, auf öffentlichen Plätzen aufzutreten, um ihre Hassströme abzuladen. Wir sind hier, um zu sagen, dass in unseren Straßen, Betrieben und Universitäten kein einziger Faschist öffentlich reden darf, um seine Scheißideologie abzuladen. Kein einziges Plakat der FN, kein einziger Aufkleber des Bastion Social in unseren Straßen. Faschisten haben hier keinen Platz. Wir müssen ihren Prozess machen, denn sie sind gefährlich. Die Geschichte erinnert uns daran, was der Faschismus ist. Wenn man von Faschismus redet, muss man immer daran erinnern, was im Zweiten Weltkrieg passierte. Es waren die Konzentrations- und Vernichtungslager, die organisierte Vernichtung der Juden, der Roma, der Homosexuellen, der kommunistischen Aktivisten und so weiter. Es waren organisierte Massenmorde. Es ist die Unmöglichkeit, sich zu organisieren. Es ist das Ende der politischen Parteien, der Gewerkschaften, sogar der Pfadfinder und jeder Organisation, die von der faschistischen Partei oder vom Staat unabhängig ist. Ich möchte noch an ein paar Morde der extremen Rechte in unserem Land erinnern. 1995 haben Plakatierer der Front National Ibrahim Ali in Marseille durch Kugeln getötet. Die Front National hat ihre Normalisierungspolitik geschickt geführt, aber wir vergessen nicht, dass sie mit Menschen verbunden ist, die sich am Vichy-Regime und an gewalttätigen rechtsextremen Gruppen beteiligt haben. Im selben Jahr wurde Brahim Bouaram in die Seine geschoben, am Rande einer Demo der FN. Schon wieder die FN. Vergessen wir nicht, dass die FN alle rechtsextremen Gruppierungen wie Bastion Social, die Identitären oder Action Française verbindet. Bei den Wahlen rufen alle dazu auf, für die Front National zu stimmen. Wir dürfen nicht dulden, dass rassistische, sexistische und homophobe Äußerungen frei in den Diskussionen in unseren Betrieben und Universitäten abgeladen werden. Es ist eine Pflicht. Man muss kein ultraradikaler linker, antikapitalistischer Aktivist sein, um Rassismus, Sexismus und Homophobie zu bekämpfen. C'est le Front National. Au moment des élections, tous et toutes, ils appellent à voter pour le Front National. Il ne faut pas laisser les propos racistes, sexistes, homophobes, etc. se déverser librement dans les discussions sur nos lieux de travail, sur nos lieux d'études, etc. Que c'est un devoir, pas besoin d'être militant anticapitaliste, de gauche ultra-radical, pour combattre le racisme, pour combattre le sexisme, pour combattre l'homophobie, etc. Im gerade gespielten Redebeitrag nahm der Redner auch Bezug auf den Straßburger Kontext. Dort hat Ende 2017 ein rechtsextremer Treff namens Bastion Social eröffnet, der sich besonders von neofaschistischen Gruppen inspiriert.
Welche Bedeutung hat das Verbot von Indie Media links unten? Warum äußert sich die Gesellschaft für Freiheitsrechte ausgerechnet zu diesem Verfahren?
Ja, wir äußern uns, als obwohl wir eigentlich ja nicht selbst beteiligt sind in diesem Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht, als sogenannter Amicus Curiae, als Freund des Gerichts. Das ist eine Verfahrensbeteiligung, die jetzt im deutschen Recht erstmal nicht vorgesehen ist. Aber wir tun das, weil wir der Auffassung sind, dass es sich um ein Verfahren von grundsätzlicher Bedeutung handelt, insbesondere von grundsätzlicher Bedeutung für die Freiheit der Medien. Denn hier wurde über das Vereinsrecht, also über den Umweg des Vereinsrechts gegen ein Online-Medium vorgegangen, das von der Freiheit der Medien im Sinne von Artikel 5 Grundgesetz geschützt.
In die Media links unten, also als Medium, ist denn eine Internetplattform, wo jeder und jede ihre Inhalte völlig unabhängig von der Qualität hochladen kann, wirklich ein Medium?
Das Bundesverfassungsgericht hat noch nicht entschieden, wie es grundsätzlich, ob es Online-Medien grundsätzlich unter die Rundfunkfreiheit oder unter die Pressefreiheit fassen will. Das ist letztendlich auch unbeachtlich. Es geht letztendlich darum, ob eine inhaltsbezogene Tätigkeit vorliegt. Wir sind der Auffassung, dass da zumindest irgendwie eine gewisse Auswahl auch getroffen wurde auf der Seite links unten in die Media.
Von den ModeratorInnen.
Genau, es gab Moderationskriterien. Das ist eine inhaltsbezogene Tätigkeit. Zudem gab es auch bestimmte Kategorien und eine gewisse Struktur. Also bestimmte Beiträge wurden ja auch hervorgehoben. Das heißt, sind so klassische Vorgehen, die auch in normalen Zeitungen letztendlich stattfinden. Aber selbst wenn man jetzt sagt, dass das nicht ausreicht, ist es als sogenannte medienbezogene Hilfstätigkeit von der Freiheit der Medien geschützt. Denn unstreitig ist ja, dass zumindest die Leute, die dort Beiträge einstellen, unter die Medienfreiheit fallen. Und das ist dann sogenannter Bürgerjournalismus. Also man muss nicht professioneller Journalist sein, um von der Freiheit der Medien geschützt zu sein, sondern man kann auch als normaler Bürger sich journalistisch betätigen und ist dadurch grundrechtlich geschützt.
Wenn in die Media links unten nun ein Medium ist, muss man dann aus staatlicher Perspektive nicht trotzdem gegen dieses Medium vorgehen können, wenn da doch Inhalte zu finden sind, wo zu Straftaten aufgerufen wird, wo teilweise auch Gewalt verherrlicht wird?
Das ist zumindest nicht grundsätzlich ausgeschlossen aus rechtlicher Sicht. Es gibt ja auch durchaus spezifische Instrumente für das Vorgehen gegen solche Online-Medien. Das ist nämlich im Rundfunkstaatsvertrag geregelt. Da sind nämlich sogenannte Untersagungs- und Sperrverfügungen vorgesehen, insbesondere bei Online-Medien. Und da ist aber auch dann ganz klar geregelt, dass diese verhältnismäßig sein sollen, dass insbesondere sie zeitlich und insbesondere auch auf konkrete Inhalte beschränkt sein sollen, nämlich die Inhalte, die gegen Gesetze verstoßen. Und das ist unserer Ansicht nach, hätte das auch in die Medien erstmal passieren müssen, bevor zum pauschalen Komplettverbot der Plattform gegriffen wird.
heißt das Komplettverbot der Plattform unverhältnismäßig.
Genau, das ist ein eklatanter Verstoß gegen den Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, weil gar nicht erst versucht wurde, vorher gegen konkrete rechtswidrige Inhalte vorzugehen.
Die Gesellschaft für Freiheitsrechte kritisiert, dass das Bundesinnenministerium gegen Indymedia links unten vorgegangen ist. Zuständig seien aber die Behörden der Länder. Warum ist es denn so entscheidend, wer nun gegen diese Plattform vorgeht?
Also das hängt ja mit der Frage zusammen, welches Recht überhaupt anwendbar ist. Wir sagen, das Vereinsrecht ist gar nicht anwendbar. Das Vereinsrecht, insbesondere mit seiner sehr weitgehenden Maßnahme des Vereinsverbotes. Wir sagen, der Rundfunkstaatsvertrag ist anwendbar. Und da ist halt sind halt nicht nur inhaltlich relativ strenge Vorgaben, also Verhältnismäßigkeitsanforderungen, Beschränkungen auf konkrete Inhalte, sondern auch die Zuständigkeit ist anders geregelt. Das sind dann meistens sogar die Landesmedienanstalten, die sich auch nur durch eine gewisse Staatsferne auszeichnen. Also auch da eine verfahrensrechtliche Garantie, dass die Freiheit der Medien dann auch berücksichtigt wird. Und das wird halt bei dem Weg über das Vereinsrecht letztendlich umgangen.
Das Vereinsrecht ist ja relativ weitläufig. Auch ohne einen wirklichen Verein gegründet zu haben, können demnach Personenzusammenschlüsse als Verein gewertet werden. Warum dann nicht den Verein über dieses Vorgehen verbieten?
Ja, also der Vereinsbegriff ist in der Tat weit. Also da muss man nicht ein eingetragener Verein sein oder irgendwie sich eine Satzung gegeben haben oder einen Vorstand gewählt haben. Es reicht tatsächlich, wenn man sich zusammenschließt zu einem gewissen Zweck, eine gewisse Organisation hat. Letztendlich kommt es aus unserer Ansicht nach gar nicht darauf an, ob hier hinter der Plattform tatsächlich ein Verein stand oder nicht. Weil letztendlich geht es darum, womit wurden die Maßnahmen begründet. Also geht es in der Sache um die Kontrolle oder die Aufsicht über Medieninhalte, dann ist das Telemedienrecht anwendbar. Oder geht es um andere Dinge, wo dann möglicherweise auch nebenbei sozusagen auch Medien betroffen sind? Also wenn jetzt ein Verein verboten wird, der dann nebenher auch noch eine Zeitschrift herausgibt, dann muss das nicht zwangsläufig auf das Medienrecht geschützt werden, sondern kann auch auf das Vereinsrecht gestützt werden. Aber wenn der Schwerpunkt letztendlich auf den Medieninhalten liegt, dann ist unsere Ansicht nach das Vereinsrecht nicht anwendbar.
Und das ist der Fall, weil, wie in der Verbotsverfügung des Bundesinnenministeriums nachzulesen, es wirklich um einzelne Artikel auf der Plattform ging.
Genau, also das Bundesinnenministerium führt in der Verbotsverfügung dann ganz, ganz viele Artikel auf, die dann gegen Strafgesetze verstoßen haben sollen oder zumindest strafrechtswidrig gewesen sein sollen. Genau.
Die Gesellschaft für Freiheitsrechte hat jetzt Anfang der Woche die Stellungnahme veröffentlicht. Was gibt es denn bisher für Reaktionen auf diese Stellungnahme?
Also das Gericht hat erstmal den Eingang bestätigt, hat auch den Verfahrensbeteiligten die Möglichkeit gegeben, sich ein Exemplar zuschicken zu lassen. Genau, das sind erstmal die Reaktionen, die wir vom Gericht bekommen haben. Das wird wahrscheinlich irgendwann im Laufe des nächsten Jahres zur Sache verhandeln und wir hoffen natürlich und gehen auch davon aus, dass es dann diese Stellungnahme oder diesen Amicus-Brief berücksichtigen wird bei der Entscheidungsfindung.
Nochmal zusammengefasst, aus juristischer Perspektive der Gesellschaft für Freiheitsrechte ist das Verbot von Indymedia links unten?
Das Verbot von Indymedia links unten ist unverhältnismäßig. Es ist ein Missbrauch des Vereinsrechts und es verstößt darüber hinaus auch gegen die Europäische Menschenrechtskonvention.
Abschließend, der Bundesgerichtshof hat ja jetzt das Verfahren, was ursprünglich für Mitte Januar angesetzt wurde, erstmal abgesagt. Der Termin ist erst einmal aufgehoben. Welche Chancen seht ihr denn dafür, dass sich das Gericht der Stellungnahme der Gesellschaft für Freiheitsrechte anschließt und das Verbot von Indymedia links unten kippt?
Wir denken, wir haben gute Argumente auf jeden Fall aufgezeigt und haben insofern, letztendlich ist es auch eine Hilfestellung für das Gericht, dass man eine neue Perspektive auf den Rechtsstaat kriegt. Und wir haben nochmal besondere Aspekte, auch grundrechtliche Aspekte insbesondere hervorgehoben. Und wir sind recht zuversichtlich, dass das zumindest auch in die Entscheidung einfließen wird.
Das sagt David Werdermann von der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Mit ihm haben wir gesprochen über die Stellungnahme der Gesellschaft für Freiheitsrechte, die das Verbot von der Internetplattform Indymedia links unten scharf kritisiert.
Das war Fokus Südwest, heute am Donnerstag, 20. September 2018, zusammengestellt bei Radio Dreieckland Freiburg durch Konrad.
Das kann es ja wohl nicht sein, nein!
Fokus Südwest, Nachrichten von links unten.